ARD.
Wer kurz vorm Urlaub oder vor der Geschäftsreise in die USA nochmal schnell auf die Internetseite vom Auswärtigen Amt geht, kann dabei den Reise- und Sicherheitshinweisen lesen. Amerikanische Großstädte sind landesweit mit einem Anstieg der Gewaltkriminalität konfrontiert. Ex-Präsident Donald Trump würde es sogar so formulieren.
You can't go to Washington DC to go in a park anymore, because you're gonna be mugged or shot.
In Washington kann man aus seiner Sicht nicht mal mehr in einen Park gehen, ohne ausgeraubt oder angeschossen zu werden. Wie viel dran ist an solchen Behauptungen um die angeblich ausufernde Kriminalität in den USA, das klären wir jetzt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Isabel Karas, das bin ich, mit Sebastian Hesse, quasi direkt aus dem Flugzeug hier noch reingehastet ins Studio in Washington und mit Antje Passenheim zugeschaltet aus dem ARD-Studio in New York. Ihr seid ja jetzt beide schon deutlich länger in den USA als ich, deshalb dachte ich, ich erzähle euch mal eine kleine Episode so zum Start und zwar von meinem fast ersten Tag hier in Washington. Das war der 1. Januar dieses Jahres und da hat die Washington Post einen Artikel veröffentlicht mit der schönen Überschrift: 2023 war für DC das tödlichste Jahr seit mehr als 2 Jahrzehnten. Das war wirklich so ziemlich das Erste, was ich gelesen habe, als ich hier angekommen bin. Und ich habe da schon so ein bisschen gedacht, oha, wo bin ich denn hier gelandet? Deshalb wollte ich euch jetzt mal fragen, spielt dieses Thema Kriminalität für euch in eurem Alltag, auch in den letzten Jahren in Washington und in New York, überhaupt eine Rolle?
Also ich habe das Gefühl, dass es sich verbessert hat, aber das ist jetzt ein subjektives Gefühl, weil ich habe hier ja vor 25 Jahren schon mal gelebt und das war die Zeit, wo wir diesen Sniper hatten. Das war der hinten in seinem Fahrzeug lag, das umgebaut worden war und wahllos Leute erschossen hat. Und damals gab es auch eine Situation auf der Wisconsin Avenue, wo meine Frau am Tanken war und der war tatsächlich in der Nähe. Also einer saß da am Steuer, der Sohn oder der Neffe und dieser Todesschütze lag hinten in diesem Auto und hat wahllos Menschen erschossen damals. Und da waren natürlich alle Panik. Ich habe hier die Zeit erlebt, als diese Anthrax-Briefe verschickt wurden, also die mit diesem Gift drin, die in die Post gesteckt wurden, also wo auch in dem Wohnviertel, in dem ich damals wohnte, alle Briefkastenschlitze abgeklebt waren, weil die Leute Angst hatten, dass sie auch so eine Sendung bekommen. Natürlich habe ich auch den 11. September erlebt, der hat ja nichts mit Kriminalität zu tun, aber mit dem Sicherheitsgefühl natürlich auch ganz stark. Nicht? Also insofern habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen anders geworden. Ich hatte auch mal 8 Tage keinen Strom hier in Washington und da sind dann die Plünderer gekommen, weil natürlich auch die Alarmanlagen ausgefallen war. Der Strom war weg für 8 Tage und nachts stand dann die Nationalgarde an den Straßenecken, um da für Sicherheit zu sorgen. Also das sind die Erinnerungen an meinen ersten Aufenthalt. Da kommt wenig an. Also subjektiv nein, aber die Statistiken sprechen eben eine andere Sprache.
Ich muss lachen, weil da kann ich wirklich einpacken mit meiner Zeitungsüberschrift im Vergleich zu den Geschichten. Antje, wie sieht's bei dir aus in New York?
Im kriminellen New York. Also zumindest gefühlt hat sich was verändert in der Stadt, seit die wieder hier zur alter Hochform aufläuft, seit Corona vorbei ist und die Stadt wieder immer voller wird. Das meinen auch alle, mit denen ich so drüber rede. Das ist schon so, dass ich mich selber dabei beobachte, dass ich zum Beispiel genau schaue, wer mir entgegenkommt oder wenn ich Schritte hinter mir höre, abends im Dunkeln, wenn ich nach Hause laufe, habe ich vor einiger Zeit noch nicht so gemacht, dass ich automatisch schaue, wer steht hinter oder neben mir, wenn ich am Bahnsteig auf die U-Bahn warte, weil ich weiß eben, dass gerade in der letzten Zeit es wieder sehr viele Vorfälle von tödlichen U-Bahn-Schubsereien gegeben hat. Und dass ich auch, wenn ich in der U-Bahn spät abends besonders fahre, dass ich dann auch schon mal unterwegs den Waggon wechsle, wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand aggressiv oder mental auf der Kippe. Das ist schon so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich im Vergleich dazu gelegentlich in Deutschland bin und dann durch so eine Stadt wie Köln oder Berlin spät abends laufe, fühle ich mich da unsicherer als hier in New York, wo halt ständig Menschen auf der Straße sind. Und die Zahlen, das ist das Verrückte, die geben das gar nicht her, dass ich mich unsicherer fühle. Es ist das allgemeine Gefühl, aber es sind nicht die Zahlen.
Ja, und dass wir darüber sprechen heute in dieser Folge, liegt natürlich auch am allgemeinen Gefühl. Und es liegt eben auch daran, dass besonders die Republikaner dieses Thema Crime jetzt im Wahlkampf rund um die Präsidentschaftswahlen immer wieder aufgreifen. Wir haben ja Donald Trump eben schon gehört. Aber mal losgelöst jetzt von euren persönlichen Erfahrungen und Eindrücken aus Washington und aus New York. Würdet ihr sagen, das Thema Kriminalität ist aktuell wirklich so groß, wie es die Republikaner zumindest machen mit ihren Äußerungen? Weil laut FBI-Statistik, die relativ aktuell ist, gehen die Gewaltverbrechen ja hier eigentlich in den gesamten USA zurück.
Im Landesstaat ja, aber in einigen der Großstädten eben nicht, unter anderem Washington DC oder auch Kansas City, wo ich jetzt gerade war. Ja. Da gab es wie überall im Lande während der Pandemie einen sogenannten Spike, also da gingen alle Straftaten nach oben, inklusive der Gewaltverbrechen, aber in fast allen Städten hat sich das so ein bisschen normalisiert, bis eben so ein paar Ausnahmestädten, und da versuchen die Republikaner anzusetzen, weil das fast ausschließlich demokratisch regierte Städte sind. Und sie versuchen natürlich das zu verknüpfen mit dem Einwanderungsthema, indem sie das Narrativ in die Welt setzen, dass angeblich durch unkontrollierte Einwanderung auch die Kriminalität steigt. Und das ist aber statistisch nicht belegbar. Das haben ja auch die Leute in Kansas City wieder bestätigt, dass unter den Einwanderern eher die Anzahl, die Prozentuale derjenigen, die kriminell werden, unterdurchschnittlich ist.
In New York ist das ja auch so. Das Verrückte ist, statistisch ist die Gesamtkriminalität in New York City auch zurückgegangen, um viel, also über 4% im Vergleich zum November 2022. Gerade Morde, Schießereien, Vergewaltigungen, Raubüberfälle, Körperverletzungen sind ein bisschen gestiegen. Aber das Verrückte ist, dass es gar nicht erst unbedingt die Republikaner und ihren Wahlkampf braucht, um dieses Narrativ auszuschöpfen mit der Kriminalität. Auf dieser Welle, es ist alles so kriminell, so gefährlich und ich rette euch, ist ja auch schon vor gut 2 Jahren der demokratische Bürgermeister Eric Adams hier in New York eingezogen, ein ehemaliger Cop, und hat gesagt, ja, das, ich verspreche euch, ich mache New York wieder sicherer und ich weiß, wie wir mit den Verbrechern umgehen müssen und ich verstehe die Polizei. Aber die republikanischen Wähler, die Basis vor allen Dingen hier, die hat das Narrativ dieser wachsenden Kriminalität sehr, sehr verinnerlicht und vor allen Dingen auch, wie du eben gesagt hast, Sebastian, die wachsende Zahl der Flüchtlinge, gerade hier in New York, wo ja auch sehr viele Flüchtlinge hergekommen sind in den vergangenen Monaten. Und gerade in den vergangenen Tagen hören wir das hier, wenn wir über den Schweigegeldprozess gegen Donald Trump berichten und unten im Gericht oder vor dem Gericht in Manhattan stehen. Und da stehen eben auch viele seiner Anhänger, viele republikanische Wähler, die schimpfen und sagen, für solche Prozesse wird unnötig Geld ausgegeben, anstatt hier mal die Verbrecher in der Stadt zu jagen und die Stadt sicherer zu machen. Und das ist das eigentliche Verbrechen. Also das ist das Narrativ, wie es auch weitergedreht wird hier in New York.
Und auch Donald Trump nutzt genau das ja natürlich. Da gab es die Tage die kleine Episode, dass er quasi frisch raus aus dem Gerichtssaal dann einfach die Straßen von New York zu seinem neuen Wahlkampf Schauplatz gemacht hat. Vor einer kleinen Bodega, vor so einer Art Gemischtwarenladen stand er da und hat dann da vor versammelter Presse das hier gesagt.
We're going to come in and number one, you have to stop crime. And we're going to let the police do their job. And we're going to come into New York. We're making a big play for New York. Other cities too, but this city, I love this city, and it's gone so bad in the last 3 years, 4 years.
Ja, also er hat gesagt, wenn er die Wahl gewinnt, dann wird er natürlich als erstes die Polizei in New York wieder ihren Job machen lassen. Er wird die Kriminalität stoppen. Er liebt ja New York und in den letzten 3, 4 Jahren wäre es da so schlimm geworden, natürlich seit er eben nicht mehr im Amt ist. Das sagt jetzt ein Ex-Präsident, der Minuten vorher selbst noch im Gerichtssaal saß. Irgendwie ist es schon ein bisschen kurios, oder?
Ja, man muss dazu auch sagen, er hat ja nicht viele Wähler in New York. Aber die meisten dieser Wähler, die leben auf Staten Island und das ist die Gruppe der Polizisten und Feuerwehrleute, die da sehr stark vertreten ist, sagen wir so. Es sind nicht alle Polizisten und Feuerwehrleute Trump-Wähler, aber in seiner Wählerschaft befinden sich viele Polizistinnen und Polizisten. Und das hatte natürlich auch wieder einen konkreten Sinn, dass er das wieder sehr wahlkampfstrategisch gesagt hat dort.
Also ich finde, wir haben uns schon 2 gute Beispiele rausgesucht mit New York und dann auch mit Kansas City. Sebastian, das hast du schon erwähnt, das ist der Ort, aus dem du gerade kommst, aus Missouri. Ist ja nicht der erste Platz, der mir jetzt zumindest in den Kopf kommen würde, wenn es um Kriminalität in den USA geht. Ich würde vielleicht an Chicago denken oder an Memphis, vielleicht noch Los Angeles, aber nicht Kansas City. Wieso bist du dort gewesen?
Na, wir hatten ja dieses schreckliche Ereignis nach dem letzten Super Bowl. Die Chiefs, das ist die Mannschaft, die aus Kansas City kommt, die hatten eine Parade angesetzt in der Innenstadt von Kansas City und da kam es zu einer Schießerei. Da ist ein Mensch ums Leben gekommen, 19 wurden angeschossen, darunter 9 Kinder. Also wirklich eine fürchterliche Tragödie, die sich da ereignet hat. Die hat überhaupt nichts zu tun gehabt mit Super Bowl, mit der Parade, mit der Mannschaft oder irgendwas. Das waren einfach zwei Gangmitglieder, die sich provoziert gefühlt hatten voneinander und dann zur Waffe griffen und einfach wahllos losgeballert haben. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, Kansas City, das ist wirklich ein unwahrscheinlicher Ort da in den Plains. Und tatsächlich gehört aber Kansas City zu diesen demokratisch regierten Städten, in denen die Kriminalitätsrate eben nicht wieder runtergegangen ist nach der Pandemie. Und Kansas City hat letztes Jahr, also 2023, die höchste Mordrate seiner Geschichte zu beklagen gehabt. Und da habe ich gedacht, okay, da musst du doch mal gucken, erstens, woran liegt's und zweitens, was wird dagegen getan?
Das hast du gemacht in den letzten Tagen, bis quasi gerade eben noch. Also mit ganz frischen Eindrücken kommst du hier in den Podcast. Was fällt dir als erstes ein? Was hast du erlebt?
Ja, was sicherlich mich noch monatelang beschäftigen wird, weil es so eindrucksvoll war, ist, dass ich tatsächlich die Gelegenheit hatte, mit auf Patrouille zu fahren. Mhm. Also ein Polizeioffizier, das war Chatham Reeve, der hat mich sozusagen unter seine Fittiche genommen und hat mir erklärt, was dieses neue Programm ist, dem sie nachgehen. Es hat diesen sperrigen Titel Focus Deterrence Model. Und das bedeutet, dass die Polizei besonders, die ja auch mit knappen Mitteln zu kämpfen hat und knappen Ressourcen, auch Personalknappheit, dass sie eben speziell in sogenannten Hotspot-Areas guckt und patrouilliert, dort Präsenz zeigt. Und das war sehr eindrucksvoll, da mitzufahren.
Ja, yeah, I mean, it's kind of hit and miss, but I mean, sometimes you'll go an entire week without having that extensive of a domestic violence situation, but we got it twice today.
Also hier erzählt mir Chatham Reeve, der junge Offizier, wie er eben durch diese Problemviertel von Kansas City fährt. Und ich war sehr beeindruckt davon, wie freundlich und wie sehr der auch die Sprache getroffen hat von den Leuten dort und auch akzeptiert wurde, aber gleichzeitig natürlich auch als Respektsperson war. Ne? Aber dann erfährt man eben auch so Geschichten wie, dass er mir erzählt hat, wenn die dann ein gestohlenes Fahrzeug da stehen haben und fahren weg, dann fährt er nicht hinterher und versucht sie zu stellen, weil die über jede rote Ampel gehen, über jedes Stop-Sign hinweg, sodass die Polizei da im Grunde aufgegeben hat und gesagt hat, bevor wir die Zivilbevölkerung gefährden durch diese Amok-Fahrer, die dann entstehen aus solchen Situationen, dann lassen wir die lieber mit den gestohlenen Autos davonkommen.
Ist ja eigentlich erstaunlich, dass er einen so guten Kontakt zu haben scheint, auch zu der Bevölkerung in diesen Problemvierteln, hast du die genannt. Kann er denn sagen oder konnte er dir erklären, woran es liegt, dass die Kriminalität dort, dass dieser Spike eben nicht zurückgegangen ist?
Ja, das ist ja ähnlich wie in Washington. Insofern können wir da gleich einen großen Brückenschlag machen, dass es in bestimmten Milieus ist, wo diese Straftaten, vor allem diese Kapitalverbrechen passieren. Das gilt sowohl für Raub und Diebstähle, aber natürlich vor allen Dingen für die Schießereien und für die Waffengewalt. Und das sind halt bestimmte gesellschaftliche Milieus in diesen Städten, in denen Drogen und Waffen so zum Alltag gehören, so in der Kultur verwurzelt sind dieser jungen Leute, ja, die auch gleichzeitig aber diese Gewalt so verinnerlicht haben, dass die einfach zum Überleben dazugehört, zum sich behaupten im Leben und dass es eben gilt, diese Kultur zu brechen. Und da ist eben auch viel passiert worden. Ich habe mich getroffen mit Johnny Waller, das ist ein Mann, der jetzt Anfang 40 ist und der genau das hinter sich hat. Ne? Also der hat Drogen gedealt, der hat auf Menschen geschossen, der ist selber mal in den Kopf geschossen worden und saß dann 5 Jahre im Gefängnis und hat auf geradezu magische Weise nach Absitzen seiner Haftzeit die Kurve gekriegt, hat ein College Degree, also einen Universitätsabschluss nachgemacht und hat jetzt so ein kleines Unternehmen da am Laufen und widmet aber sehr viel seiner Freizeit eben in diese Problemviertel zu gehen und mit jungen Leuten zu sprechen und eben seine Geschichte zu erzählen.
I had a really rough start in life. Joined a gang, sold drugs, ended up getting shot in the head, ended up doing some shootings, then I ended up in prison. And so it's kind of strange that I'm here now.
Also das war jetzt im O-Ton kurz ein Auszug, wie er so erzählt, wie er in diesem Milieu auch als junger Mensch gar nicht sich vorstellen konnte, dass es irgendwie andere Lebensbedingungen geben könne. Und jetzt ist eben seine Mission, genau davon zu erzählen, und zwar in Zusammenarbeit mit der Polizei und auch mit anderen ehrenamtlichen Initiativen in diesen Milieus an die jungen Leute ranzugehen und sagen, Leute, es gibt auch andere Wege, man kann auch sein Leben anders gestalten und dann hat man vor allen Dingen auch höhere Überlebenschancen.
Wieder so ein spannender Lebenslauf. Letzte Woche haben wir schon gesprochen über einen jungen Mann, der in Philadelphia eben selbst mal als Drogenabhängiger auf der Straße war, dann auch die Kurve bekommen hat und dort jetzt selbst versucht, Menschen zu helfen, die eben gerade da auf der Straße leben.
In einem Rollenmodell, das wurde mir immer wieder gesagt. Diese jungen Leute haben keine Rollenmodelle. Die einzigen Rollenmodelle, die sie haben, sind eben die besonders erfolgreichen Dealer, die besonders aggressiven Gangleader, also diese Typen. Ja. Und jetzt geht es eben darum, dass man andere Perspektiven aufweist, indem man andere Rollenmodelle anbietet. Und als ein solches versteht sich eben Johnny Waller.
Johnny Waller und die Polizei sind jetzt zwei Ansätze, um da was zu tun vor Ort. Wie sieht es auf politischer Ebene aus? Was passiert da in Kansas City?
Ja, zum einen werden diese Programme natürlich sehr stark unterstützt. Die kosten Geld. Ne? Damit sind ja auch zum Teil sind's ehrenamtliche Organisationen. Also ich habe mich unter anderem mit einer getroffen, die nannten sich Grandparents Against Gun Violence. Und das waren tatsächlich die Gründer, die das mal ins Leben gerufen haben. Großeltern, die ihre Enkelkinder verloren haben durch Waffengewalt. Und die jetzt so Programme machen, dass sie sogenannte Gunlocks gratis verteilen. Das sind also so Sperrmechanismen, dass man Waffen, die in den Haushalten sind, eben unbenutzbar macht, solange diese Loks da eben den Verschluss oder den Abzugshahn versperren oder arretieren. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit, dass viele von diesen Schusswaffentoden, die zu beklagen sind, einfach Unfälle sind. Da liegen dann halt einfach in bestimmten Milieus scharfe, geladene Waffen rum. Kinder spielen damit, Schüsse lösen sich. Und da geht es also gar nicht darum, dass gezielt auf jemanden geschossen wurde, sondern dass es eben einfach Unfälle sind. Aber dann gibt es natürlich, wie überall in den USA, auch dort eine Debatte um schärfere Waffengesetze.
Natürlich, ja. Jetzt hast du dich natürlich mit Leuten getroffen, die irgendwie wirklich aktiv in der Szene unterwegs sind. Hast du aber auch die Möglichkeit gehabt, mit ganz normalen Bewohnern, Bewohnerinnen von Kansas City zu sprechen, wie die Situation so wahrnehmen?
Ja, und da ist es irgendwie, das hat mich dann auch wieder hier an Washington erinnert, wo man ja in vielen oder ich würde fast sogar behaupten, in den meisten Stadtvierteln sehr kommod lebt und ohne Bedrohungsgefühl durchs Leben läuft. Ja, oder auch wenn man hier in Washington die U-Bahn nimmt und die in Kansas City ist da auch nicht so viel anders. Es ist eine sehr geschleckte U-Bahn auch im Vergleich zu New York oder zu Berlin. Ja, also wo alles picobello sauber ist, da darf man nicht mal einen Schokoriegel essen und da habe ich noch nie mich in irgendeiner Form zu keiner Tages- und Nachtzeit irgendwie bedroht gefühlt, anders als das, was Antje eben eindrucksvoll geschildert hat. Es sind immer wieder bestimmte geografische Ecken, also diese Kristallisationspunkte. Und da geht auch eben diese Strategie der Polizei hin, da mehr Präsenz zu zeigen.
Nichts gegen die New Yorker U-Bahn, muss ich hier mal sagen, Sebastian. Also die
sieht
zwar nicht geschleckt aus, aber die fühlt sich sehr geschleckt an.
Da werden wir gleich noch wieder drauf zu sprechen kommen. Aber eine Frage habe ich noch, Sebastian. Und zwar würde mich interessieren, was nimmst du jetzt mit aus diesen letzten Tagen in Kansas City für den Wahlkampf, in dem wir ja schon drinstecken, rund um die Präsidentschaftswahlen und für dieses Thema Crime, was ja immer wieder aufgegriffen wird?
Naja, ich nehme mit, dass es natürlich schon nicht ganz ohne einen Kern war. Wahrheit ist, wenn gesagt wird, dass in bestimmten Großstädten Gewalt und Gewaltverbrechen und Waffengewalt eskalieren. Das ist statistisch nachweisbar. Aber die Gründe sind natürlich vielschichtig. Die Ursachen sind benennbar. Insofern gäbe es auch Ansätze. Und deshalb ist der Missbrauch, um auf Stimmenfang zu gehen, eben so besonders perfide in meiner Wahrnehmung. Mhm. Aber natürlich, hier in Washington wurde der DC Secure Act beschlossen vor wenigen Wochen. Das ist eine massive Verschärfung von Gesetzgebung, die auch der Polizei größere Handlungsbefugnisse einräumt. Das sehen natürlich Republikaner als Kapitulation, als zugegeben, wir haben hier was aus dem Ruder laufen lassen. Und das wird jetzt genau dadurch korrigiert, was von republikanischer Seite gefordert ist. Ne? Durch bestimmte Gesetzgebung, aber eben auch durch ein härteres Durchgreifen der Polizei. Allerdings finde ich eben diese Ansätze, dass man versucht, Zivilgesellschaft und Polizei und verschiedene Akteure aus der Gesellschaft so zu verzahnen. Ja, und da irgendwie die sogenannten Root Causes, wie man hier sagt, also die Ursachen von solchen Entwicklungen anzugehen, die ja irgendwo auf dieser Ebene von Perspektivlosigkeit, von Armut zu verorten sind. Das finde ich schon interessante Ansätze, nicht? Aber das sind Prozesse, die sind mühselig, die sind langsam und die werden auch, wenn sie denn hoffentlich irgendwann greifen, sicherlich nicht über Nacht greifen.
Absolut. Also lohnt sich da wahrscheinlich weiter einen Blick drauf zu haben und einfach immer mal wieder zu schauen, wie läuft's denn, wie verändern sich die Zahlen?
Ja, und ich habe ja auch mit einem Kriminologen gesprochen und auch gefragt, wie kann es denn sein, dass wenn die Statistiken zumindest landesweit oder im Landesschnitt diese Sprache sprechen, aber das so gar nicht durchdringt, dann sagt er, naja, da gibt es verschiedene Gründe, aber einer ist auch, und das ist neu, dass das gesellschaftliche Klima hier in den USA eben so vergiftet ist. Ja, da kann sich ein Joe Biden und seine Parteifreunde noch so sehr hinstellen und mit verbürgten Statistiken darauf hinweisen, dass die Situation nicht annähernd so schlimm ist wie beschworen, dann glaubt ihnen das einfach nicht.
Und Joe Biden hat es ja immerhin versucht, auch in seiner State of the Union-Rede hat er das Thema angesprochen.
Immer wieder wird es von Demokraten betont und verfangen tut es nicht.
Mal schauen, was in New York verfängt. Darüber wollen wir jetzt natürlich auch noch sprechen. Antje, du hast es uns vorhin schon genannt, das Gefühl rund um die New Yorker U-Bahn. Ich glaube, wer uns gerade zuhört, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit schon mal in New York gewesen als in Kansas City und vielleicht auch da schon in der U-Bahn. Wenn man da so als Touri seine 30.000 Schritte am Tag hingelegt hat, dann reicht es einem ja häufig doch und man kauft sich irgendwie die Fahrkarte für die U-Bahn. Mir ist es passiert, ich bin über Ostern in New York gewesen und bin da irgendwie ins Gespräch gekommen mit einem jungen Mann, der in New York studiert hat. Und der hat mir dann so zum Abschied gesagt, ah, pass auf, abends als Frau in der U-Bahn. Und das hat mich wirklich auch ein bisschen verunsichert, weil es jetzt nicht so, dass ich irgendwie ständig in New York wäre, aber bisher habe ich mich da doch nicht unwohl gefühlt. Und das ließ mich dann ein bisschen ratlos zurück, dieses Gesprächsende. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du es noch einmal ausführlich erklären, du hast es ja schon angesprochen, aber warum ist diese New Yorker Subway momentan wieder so im Fokus?
Eine Frage übrigens, die dir durch den Kopf ging, die mir alle stellen, die hier zu Besuch kommen und mich fragen, können wir überhaupt mit der U-Bahn fahren? Genau, weil diese aufsehenerregenden Vorfälle der letzten Zeit so die Runde machen. Also da ist in den vergangenen Wochen ein Mann in einem U-Bahn-Zug in der Bronx erschossen worden. Auf einem anderen Bahnsteig ist jemand dann auf dem Bahnsteig getötet worden. Dann ist ein Schaffner erstochen worden in einem Zug und. Es ist einfach so, dass sehr viele gefühlt aggressivere Menschen rumlaufen, leicht reizbar, oft unter Drogen auch, unter Medikamenten. Viele mental verwirrte Menschen, viele Homeless, Obdachlose in den Bahnen sind, die auch zum Teil eben unter Drogen stehen. Gefühlt, auch wenn die Zahlen es nicht belegen, ist das doller geworden in der Vergangenheit. Und es gibt auch Untersuchungen, nach denen sich die Menschen sehr viel unsicherer fühlen. Und da hat die Gouverneurin von New York gesagt, das geht nicht. Also es gibt zwar keinen Grund zu sagen, wir sind unsicherer geworden, aber wir müssen das ernst nehmen, dass die Menschen sich so fühlen. Und sie hat eine massive Sicherheitskampagne gestartet, hat über 1000 Einsatzkräfte der Polizei und der Nationalgarde aktiviert. Die sind jetzt da an den großen Bahnhöfen, Grand Central beispielsweise oder Penn Station, da wo eben auch viele Besucher, viele Touristen sind. Da sind sehr schwer Uniformierte, die verschärft Taschenkontrollen machen, nach Waffen suchen, Messer, Pistolen, Rasierer, alles Mögliche. Es gibt Regeln, dass verurteilte Bahnangreifer ein 3-jähriges Fahrverbot bekommen.
Okay.
Wobei die Frage ist, wie wird das durchgezogen? Also wie kann das kontrolliert werden? Es wird eine Datei für Wiederholungstäter geben, noch mehr Kameras in den Zügen. Und schließlich, und das halte ich für eine sehr gute Maßnahme, schließlich soll es mehr geschulte Teams geben, die Menschen mit akuten mentalen Problemen erkennen und die sich um die kümmern und die in Hilfseinrichtungen eskortieren. Das sind alles so Maßnahmen, die viel Beruhigung erzeugen sollen, aber das erzeugt bei vielen Menschen auch gerade das Gefühl, dass sie Angst haben müssen. Und ich bin da auch selber ganz gespalten und denke mir, einerseits gibt mir das ein gutes Gefühl, da sind Polizisten, die kann ich im Notfall ansprechen. Die sind aber auch ehrlich gesagt da, wo immer viele Touristen sind und wo es sowieso nicht ganz so gefährlich ist. Wenn du dann woanders aussteigst, irgendwie ganz oben in der Bronx oder in Harlem an manchen Stationen, da wünschtest du dir, dass diese Polizisten da sind oder Polizistinnen. Von daher sind diese ganzen Maßnahmen auch so geteilt zu bewerten.
Die Maßnahmen, die ihr jetzt beide angesprochen habt, in Kansas City, aber auch in New York City, die passieren ja dann auf Städteebene. Wenn wir aber nochmal schauen, in Richtung Wahlkampf auf einen Donald Trump, auf einen Joe Biden, was meint ihr, wie viel Handlungsspielraum gibt's denn da überhaupt auf Ebene der Bundesregierung in den USA?
Ja, da wird den Leuten ja auch was vorgemacht. Ne? Also man könnte natürlich landesweit schärfere Waffengesetze einführen. Aber der Staat Missouri beispielsweise, der in Kansas City liegt, der hat ein Gesetz beschlossen, dass die bundesweiten Waffengesetze in Missouri nicht gelten. Also da hat man schon einen wunderbaren Ausweg gefunden, das anders zu handhaben. Ja. Ne? Also entsprechend ist da das ein lokaler Kampf. All politics is local, sagt man ja hier in den USA. Und hier stimmt es nun ganz besonders. Ne? Also so diese Probleme ist recht da, wo Sozialarbeit und das Sorgen für Sicherheit so verschmelzen. Ja? Und da, wo es auch darum geht, eine Kultur aufzubrechen, eine Kultur der Gewalt zu bekämpfen, ja, das kannst du nur vor Ort machen. Und da ist Washington auch weit weg. Ne? Das ist ein völlig Trugbild zu glauben, da müsste jetzt jemand anders im Weißen Haus nur sitzen, der ein anderes Problembewusstsein hat und auf einmal wird ja alles gut. Ne? Alles Quatsch.
Was die generelle, deine Eingangsfrage oder Ausgangsfrage eben war, wie dieser Wahlkampf, diese Kriminalitätspropaganda fruchtet hier bei den Wählerinnen und Wählern in New York, würde ich mal sagen, nein. Die nehmen das zwar zur Kenntnis und die fühlen es zwar auch, aber es wird sich wahltechnisch nicht auswirken, weil generell die Tendenz da ist, demokratisch zu wählen und diese Propaganda eben nicht ernst zu nehmen und zu sagen, hier, wir sind, das gehört für so eine Metropole dazu und das ist völlig klar. Und das ist in Berlin oder in Hamburg nicht anders.
Ja, und ich finde, das sollten wir zum Schluss auch noch einmal unterstreichen, besonders für alle, die gerade auf der Seite des Auswärtigen Amtes sind, weil sie überlegen, vielleicht in die USA zu reisen. Man kann hier schon gut hinkommen. In Washington lebt es sich sehr gut. Ich glaube, Antje, du würdest das Gleiche über New York behaupten.
Das U-Bahn-Fahren macht auch Spaß, ja.
Und in Kansas City kann man auch mit dem Wagen, muss man nicht ein Polizeiauto benutzen. Ich bin auch mit dem Leihwagen da ganz gut durchgekommen.
Genau, also es ist ein Thema, über das man definitiv sprechen sollte. Ich glaube, für das man unbedingt auch ein Bewusstsein haben sollte, ein verstärktes. Weil ich glaube, mit Angst irgendwie hier durchs Land zu gehen, das bringt uns letztendlich auch nicht weiter. Sind wir, glaube ich, erstmal wieder gut ausgestattet mit so einer Portion USA-Wissen für heute. Wenn ihr davon mehr haben wollt, dann klickt euch gern mal auf ndr.de/die Korrespondenten oder einfach rein in die ARD-Audiothek. Da gibt es nämlich noch weitere Folgen von unserem Podcast, jede Woche Freitag eine neue. Diesmal mit Sebastian Hesse und mit Antje Passenheim aus New York. Vielen Dank an euch und danke an Saskia Braun in der Technik.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Ich begrüße Sie hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. In unserem Podcast Raus aus der Depression spreche ich mit Prominenten über ihre Krankheit und wie sie damit umgegangen sind. Hazel Brugger war schon da, Thorsten Sträter und in der neuen Staffel der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche Kommunikationsschwächen hätte oder mit Menschen nicht umgehen wollte oder könnte. Und plötzlich hatte ich Angst vor Menschen. Vor Menschen, die ich kannte und vor Menschen, die ich nicht kannte.
Meine Gäste erzählen, wie sie von ihrer Depression erfahren haben, was die Diagnose auch und vor allem für Angehörige bedeutet und wie ihnen am Ende geholfen wurde.
Mir hat geholfen, parallel dazu, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen. Und das ist etwas, das mache ich bis heute mit großem Vergnügen sogar, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt.
Der Wissenschaftspodcast Raus aus der Depression ist eine Kooperation von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Hören Sie gerne mal rein. Wir freuen uns zum Beispiel natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie sonst gerne Podcasts hören.